So, herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar. Mein Name ist Andreas Hennig, ich bin Ihr Moderator heute und werde Sie etwas durch die Veranstaltung führen. Wir haben heute den letzten Teil unserer Webinarserie zum IT-Management mit unserem Serviceangebot Operational Management Suite, quasi die Quintessenz aus dieser Serie. Summa summarum, was ist drin für Sie, wenn Sie sich für OMS entscheiden? Falls Sie die ersten drei Webinare verpasst haben sollten, wir halten diese noch als Aufzeichnungen für Sie vor. Schauen Sie einfach in unserem Webinar-Katalog unter Aufzeichnungen und dann können Sie die drei Webinare dort auch finden. Den Katalog finden Sie, wenn Sie entweder rechts auf die Schaltfläche klicken oder auch links in unserem Kasten nützliche Links. Da finden Sie unseren Webinar-Katalog und da finden Sie auch einen Link auf unsere nächste Webkonferenz, Smarter Mittelstand, die Anfang März stattfindet. Wenn Sie also in einem mittelständischen Unternehmen arbeiten und sich noch einen breiteren Überblick verschaffen wollen oder auch Kolleginnen oder Kollegen haben, dann würde ich mich freuen, wenn ich Sie im März wieder zu unserer Webkonferenz begrüßen dürfte. Unsere beiden Sprecher heute sind einmal mehr mein geschätzter Kollege Martin Steiner und Sven Meinker von der VAS. Doch bevor die Kollegen dran sind, dürfen Sie noch mal ganz kurz aktiv werden und uns zwei kurze Fragen beantworten, die ich Ihnen gleich auf Ihren Bildschirm zaubere. Die erste Frage, da geht es um Ihre Rolle. Welche Rolle fühlen Sie sich denn am ehesten zugehörig im Unternehmen? Da einfach vorne auf den Button klicken und einmal auf Senden. Und dann schauen wir uns dann auch gleich kurz an, wie sich die Audience heute zusammensetzt. Ein bisschen warten wir noch. So. Vielen Dank für die Rückmeldungen. Dann schauen wir uns das kurz an, das Ergebnis. Die Hälfte IT-Professionals, ein paar Entwickler auch. Und 25% in anderen Rollen. Vielen Dank. Zweite Frage, geht es darum, setzen Sie bereits System Center zur Verwaltung Ihrer Serverinfrastruktur ein? Auch da einmal vorne auf den Knopf klicken und auf Senden. Und auch da warten ein paar Minuten, bis jeder seine Maus gefunden hat und den Knopf. Und dann schauen wir uns auch da an.
Ich sehe gerade, dass wir da einen kleinen Tippfehler haben. Das müsste bei der Antwort 2 heißen. Nein, aber ein Konkurrenzprodukt. Da haben wir uns in der Hitze des Gefechts uns leider vertippt. Aber ich bin mir sicher, das können Sie trotzdem richtig beantworten.
So, dann schauen wir uns hier auch das Ergebnis an. Ja, doch ein Viertel. Nein, gar kein Produkt dieser Kategorie. Also insofern glaube ich, wird das ganz spannend, mal im Überblick zu sehen, was die Managed Suite da alles leisten kann. Und dann hoffe ich, dass Sie gute Erkenntnisse mitnehmen heute, wie so ein Produkt oder so ein Service Sie da beim IT-Management unterstützen kann. Ja, das war es erstmal von mir und dann darf ich das Wort an den Martin Steiner übergeben.
Ja, auch von mir einen schönen guten Morgen. Erstmal vielen Dank, dass Sie die Fragen hier auch beantwortet haben. Werden auch noch zeigen, dass die Suite auch better together tatsächlich mit System Center in manchen Punkten ist und jetzt nicht nur als Standalone-Produkt zu sehen ist. Aber erstmal, wer spricht denn hier überhaupt? Das bin zum einen ich, Martin Steiner, bin seit 3 Jahren bei Microsoft. Seit Mai 2015 bin ich Cloud-Plattform-Produktmanager. Das heißt, alle Themen, die irgendwie was mit Cloud- oder Server-Infrastruktur haben, da habe ich meine Finger mit dran. Davor, bevor ich das gemacht habe, habe ich mittelständische Kunden als Technologieberater zu Azure beraten. Das heißt, ich bin quasi bei Microsoft Cloud born, wenn man so möchte. Aber auch vor Microsoft war ich schon fast immer in der IT- oder Internetwelt unterwegs und war da immer nur im Vertrieb und Marketingräumen. An meiner Seite habe ich noch den Sven Meinker von der VHS. Er ist dort Consultant, ist da auch seit 2 Jahren schon dabei. Ähnlich wie ich ist er auch nur im Cloud-Infrastruktur-Umfeld unterwegs. Deswegen kennen wir uns auch schon recht lange und recht gut. Und er ist Spezialist für System Center und somit halt natürlich auch für begleitende Themen wie OMS. Und ist außerdem bei uns noch, also oder für uns als P-Seller unterwegs. Das heißt, wenn wir eine technische Schrägstrich-Vertriebsressource brauchen, die wir zum Kunden rausschicken möchten oder der Kunde sagt, ich hätte gern weitere Informationen und will vielleicht Informationen auch haben, die live aus erster Hand sind, nicht nur von uns als Hersteller, dann schicken wir sehr gerne P-Seller raus und Sven ist einer von diesen. So, aber dann, da wir sehr, sehr viel Programm haben, springe ich auch gleich in die Slides. Ach, ganz wichtig noch, Sie haben natürlich die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Normalerweise haben wir immer mehrere Leute im Hintergrund sitzen, die die Fragen beantworten. Nur leider ist das so, dass sich vielleicht nichts an Karneval beziehungsweise Fasching oder einfach an dem Wetter, die sind leider alle krank. Der Sven und ich versuchen, jemals, wenn der andere nicht spricht, die Fragen zu beantworten. Das werden wir wahrscheinlich nicht schaffen. Bitte haben Sie etwas Geduld, das kann länger dauern. Und alle Fragen, die wir nicht beantworten können während des Webinars, beantworten wir danach per E-Mail, oder das, aber sie gehen nicht verloren. Also, aber haben Sie da bitte etwas Geduld mit uns. So, die schon die anderen Termine angeguckt haben, die kennen jetzt die nächsten zwei Slides. Die ist noch nicht gesehen und deswegen habe ich es nochmal drin. Die Zeit ändert sich gerade dramatisch. Das Foto, was Sie hier sehen, ist 2005, Aufbahrung von Papst Johannes Paul II. Da sehen Sie rechts unten in der Ecke noch so ein altes Klapphandy. Das war der Stand, wie es halt damals aussah. Wenige Jahre später, 2013, Vorstellung Papst Franziskus, sah das Ganze so aus, der gleiche Platz. Und das ist ja für uns alle der Alltag. Aber dadurch, dass sich die Welt in so wenigen Jahren so rapide gedreht hat, und das ist jetzt ja auch schon wieder 3 Jahre her oder 2,5 Jahre her, ist das Wandel nicht stehen geblieben. Und es gibt ganz neue Anforderungen in die IT-Welt. Und um das jetzt Ihnen mal auf die Business-Welt zu bringen, das ist jetzt ein neues Slide, den Inhalt habe ich tatsächlich von IBM gemopst. Das Slide habe ich aber neu gebaut. Wenn Sie sich einfach mal angucken, größte Taxiunternehmen der Welt ist Uber. Wir haben gar keine eigenen Taxis. Einer der größten, ja, quasi in Anführungsstrichen Übernachtungsanbieter ist Airbnb. Wir haben gar keine eigenen Hotels mehr. Oder, also, und so kann man das im Prinzip immer weitergehen. Größten Telefoncompanies haben keine Telefoninfrastruktur, wie zum Beispiel bei uns Skype und so weiter und so weiter. Also, und das passiert in Ihren Industrien auch. Das ist nicht was, was jetzt rein auf diese Beispiele hier bezogen ist. Und das gibt neue Anforderungen, die IT, was sie zwingt, in Anführungsstrichen viel agiler zu werden, als in der Vergangenheit war. Und da können einfach As-a-Service-Lösungen helfen. Und da kommen wir jetzt auch dahin, wie hat sich die IT-Welt entwickelt. Wenn Sie links unten gucken, da hat im Prinzip das Ganze angefangen. Man hat halt einen Desktop-Rechner gehabt und da haben wir dann Enterprise-Funktionalitäten draufgebracht, dass Sie halt managen können. Das ging auf die Server-Infrastruktur, dann kam Virtualisierung dazu. Und jetzt befinden wir uns quasi so in diesem zwischen dem lilanen und dem blauen, dass man Private und hybride Infrastrukturen langsam hat. Und jetzt kommen wir eigentlich darüber, wo der Pfeil rauszeigt, as a Service. Das ist der Punkt, um den es eigentlich geht. Was für Sie wichtig ist, Sie brauchen IT-Management on-premise, das, was Sie vor Ort quasi haben, also wäre zum Beispiel System Center. Sie brauchen aber auch IT-Management aus der Cloud, weil modernes IT-Management muss heterogen sein, muss eine offene Plattform unterstützen und es muss schnell einsetzbar sein. Und das ist eigentlich das Zauberwort bei der Operational Management Suite. Sie können halt im Extremfall innerhalb von wenigen Minuten loslegen. Das ist natürlich jetzt die extreme Form, aber Sie brauchen hier nicht Wochen, Monate, Jahre, um das Ganze auszurollen. Und wenn man sich das noch mal ein bisschen genauer anguckt, das ist jetzt hier noch so ein Schauspiel. Unten rechts sehen Sie Linux, VMware, Storage Network, all das sind Sachen, die wir im Prinzip damit betreuen können. Es geht nicht nur um unsere eigenen Technologien, weil natürlich, wie wir uns das alle wünschen, natürlich, dass Sie ausschließlich unsere Technologien einsetzen, aber die Realität ist, dass natürlich sehr viele von Ihnen VMware im Einsatz haben. Sie haben werden auch Linux-Maschinen vielleicht im Einsatz haben und auch die müssen natürlich entsprechend überwachen können und verwalten können. Und wenn Sie oben links hingucken, da steht nicht nur Azure, es gibt natürlich auch noch sowas wie AWS, Amazon Web Services, wenn Sie dort eine VM drin haben, die müssen Sie natürlich ja auch monitoren können und verwalten können. Auch das geht mit der Operations Management Suite. So, das ist im Prinzip auch nochmal so ein Schaubild, wo Sie das im Prinzip sehen, wie das Ganze sich da verhält. Ich gehe da sehr schnell drüber, weil wir haben wahnsinnig viel Programm heute. Und gehe nochmal ganz kurz in die Log-Datei-Analyse rein, für die, die es nicht waren. Ich werde auch gleich was zeigen, was wir bei dem anderen Webinar nicht gezeigt haben. Also, was ist die Log-Datei-Analyse? Das ist eine Sammlung, Korrelation und Visualisierung von Daten. Und zwar geht es wirklich jetzt über die gesellschaftliche Kapazitäten, Nutzung und über die gesamte Infrastruktur weg. Das ist ganz wichtig, weil ich frage jeden Kunden, und ich bin bei vielen Kunden unterwegs und gibt auch viele quasi EBCs, also wo wir mit Kunden direkt reden und frage immer, wer von Ihnen schaut sich die Logfiles an? Und naja, es ist, wie es ist. Es ist nicht gerade angenehm, sich die anzuschauen. Und in der Realität guckt man nur rein, wenn die Hütte brennt. Und dann ist es halt echt mühselig, da Informationen zu finden. Und wir geben Ihnen hier die Möglichkeit, ein Dashboard zu haben, egal ob Windows, Server, Linux, Cloud, was auch immer. Und wir haben im Prinzip die Rechenpower von Azure in der Hinterhand. Der große Vorteil ist, Sie können halt hier live in Echtzeit super schnell Suchen machen über zig Gigabyte an Logfile-Daten, wenn Sie möchten. Wenn Sie das in-house machen würden, müssten Sie selber eine riesige Infrastruktur mit Rechenpower aufbauen, was halt da völlig widersinnig wäre. Wichtig ist, dass es natürlich auch hier Solution Packs gibt, wo Sie entsprechende Regeln und Assessments noch hinzufügen können. So, und natürlich ist die Sicherheit ja auch wichtig, wenn man sicherheitsrelevante Ereignisse erfasst. Sie können hier fehlende System-Updates sehen und so weiter und so weiter. So, aber jetzt mache ich mal eine ganz schnelle Live-Demo, weil das haben wir letztes Mal gar nicht gezeigt, weil wir nicht dazu gekommen sind. Und zwar, was viele nicht wissen, wir sind seit kurzem quasi einer der größten Security-Anbieter der Welt. Satya Nadella hat im November announced, dass wir 1 Milliarde US-Dollar direkt in unsere Produkte zu Security-Themen einbauen. Und bei den Cloud-Born-Produkten sieht man das als erstes. Sie sehen jetzt hier, das ist unsere Demo-Umgebung von der Operation Management Suite. Da sind jetzt nur von diesem Tag 4,6 Gigabyte an Daten drin. Das Interessante ist aber einfach, was ich Ihnen zeigen will, und das können Sie natürlich auch einfach über so eine Kachel machen. Ich will Ihnen aber einfach mal den Speed auch zeigen, den Sie haben können. Dass ich jetzt einfach hier in die Suchabfrage oben reingehe. So, lösche das mal raus, was da drin steht. Und gebe jetzt hier einfach mal nur Botnet ein. Und was jetzt passiert? Wir erfassen ja Daten weltweit von Systemen und wir arbeiten auch entsprechend mit den Strafverfolgungsbehörden zusammen. Wir haben ja auch schon öfters Botnetzwerke mit denen geschlossen. Das heißt, wir kennen die großen Botnetzwerke. Und dieses Wissen lassen wir unsere Produkte einfließen und geben das Ihnen quasi an der Hand. Das heißt, Sie haben quasi jetzt hier die Power von unserem Security Center mit drin und können jetzt hier in dem Beispiel, wie gesagt, wir haben hier in der Demo-Umgebung ja ganz bewusst auch Threads mit drin, sehen Sie das jetzt hier nur für die Daten von heute, 189 Treffer gefunden wurden, wo Server mit Botnetzwerken reden. Das ist jetzt hier in dem Fall das Botnet Keybase. Und Sie können natürlich noch weiter reintrennen. Also, das ist etwas, was Sie normalerweise überhaupt nicht in Zugriff haben, was Ihnen einen wahnsinnigen Sicherheitsvorsprung eigentlich gibt, weil es ansonsten für Sie sehr mühselig ist, das rauszufinden. Aber das war das, was ich Ihnen nur mal schnell hier zeigen wollte. Und gehe jetzt zurück in die Präsentation. Ich hoffe, man konnte das sehen.
Ja, dein Fenster ist ein bisschen klein, aber sonst geht's.
Okay, gut. Ja, okay, gut. Okay, wenn man das sehen konnte, ist wunderbar. Wie gesagt, ich bin da schnell rüber, weil jetzt kommen wir schon zum nächsten Punkt, zu Automation. Moment, ich sehe gerade, da kommt die Frage, ist das auch für Clients verfügbar? Ja, im Prinzip können Sie den Agent, den Sie dafür brauchen, auch auf dem Windows 8-Rechner könnten Sie auch installieren zum Beispiel. So, und jetzt zum Thema Automation. Da übergebe ich aber direkt an dich, Sven, da kannst du was zu erzählen.
Ja, sehr gerne. Azure Automation als Komponente von Operations Management Suite. Wie der Name schon sagt, man macht mit dieser Komponente Automatisierung. Automatisierung hat im heutigen Zeitalter sehr viele Vorteile. Erstens spare ich mir viele manuelle wiederkehrende Tätigkeiten. Das heißt, ich schaffe einfach Freiräume für meine Administratoren, sich mit anderen Dingen oder sagen mal coolen Dingen auseinanderzusetzen, wenn sie nicht täglich wiederkehrende Doings einfach immer und immer wieder abarbeiten müssen. Und das Zweite ist natürlich, man schafft dadurch Standardisierung. Das heißt also, die Vorteile von Automation kommen hier ganz klar zum Tragen. Und ich habe hier eine Automatisierungsengine in der Cloud. Das heißt, die kann natürlich auch in sämtliche Zielumgebungen reinfunken. Also Azure Automation bezieht sich eben nicht nur auf Azure selbst und VMs dort und Infrastruktur allgemein und Software und Platform as a Service, sondern sehen wir gleich auch noch, gibt es Szenarien, wo ich halt wirklich in andere Umgebungen reinfunken kann, sogar on-premise. Das Ganze wird abgebildet über sogenannte Windows PowerShell Workflows. Das heißt, da ist die PowerShell-Sprache als Grundlage und die Windows PowerShell Workflow Engine macht aber, bevor das Runbook, in dem diese Automatisierung definiert ist, ausgeführt wird, erst nochmal eine Kompilierung. Neu hinzugekommen oder relativ neu ist die grafische Oberfläche für die Erstellung von Runbooks. Soll heißen, wer sich mit dem Orchestrator aus dem System Center Suite so ein bisschen auseinandergesetzt hat, der weiß, dass man dort vorgefertigte Aktivitäten hat, wie zum Beispiel Create User oder Get VM oder sowas. Und das gibt es jetzt eben auch für Azure Automation. Natürlich ist dort nicht wie bei Orchestrator.net der agierende Part, sondern eben PowerShell. Genau, es gibt auch in Azure Automation einen Runbook-Katalog, das heißt so ein paar Beispiele, wie man das Ganze eben aufbaut, welche Parameter zum Tragen kommen und wie man Runbooks eben auch steuert und scheduled und so. Das ist alles mit in dem Produkt enthalten. Weiter. Genau, dann kommen wir nämlich auch zu einer kleinen Demo von mir. Sieht man schon was?
Nee, noch nicht, noch bufferte.
Okay.
Jetzt.
Also ich bin jetzt hier im neuen Azure-Portal und habe dort eben einen sogenannten Automation-Account. Der wiederum findet sich auch in meiner Operations Management Suite in der Übersicht wieder. Das heißt, ich sehe hier einfach auf einen Blick, wie viele Runbooks habe ich denn in meinem Automation-Account, wie viele Jobs wurden in den letzten Tagen durchgeführt. Und wenn man da noch ein bisschen tiefer reingeht, kriegt man noch ein bisschen Detailinformationen dazu. Kann also sich hier noch tiefer bewegen. Aber wir wollen uns ja jetzt ein bisschen Automation angucken. Das heißt, ich kann hier meine Runbooks verwalten. Das sind die Runbooks, die jetzt in diesem Automation-Account verfügbar sind. Die haben Namen, die haben einen Authoring-Status. Und so was ganz Einfaches wie ein Hello World können wir jetzt hier mal ausführen. Das heißt, ich kann mir einerseits dieses Runbook PowerShell-basiert mal angucken. Da gibt es so ein bisschen Erklärungen im oberen Bereich. Und weiter unten sehen wir einfach, es ist ein Workflow, der einen Namen trägt und innerhalb dieses Workflows werden Parameter abgefragt und unten wird dann natives PowerShell ausgeführt. Und hier machen wir eben einen ganz normalen Write-Output, Hello $Name und $Name wird oben OMS-Folks gesetzt. Das heißt, das können wir jetzt hier wieder schließen. Und wenn wir das Ganze mal starten, dann habe ich hier schon die Auswahl zwischen Azure als Run-On-Ziel und dem Hybrid-Worker. Was der Hybrid-Worker ist, gehen wir gleich noch drauf ein. Ich lasse es jetzt mal hier in Azure laufen und kann gleichzeitig hier auf das Output-Fenster zugreifen. Und wenn wir jetzt hier einen kleinen Augenblick warten, dann sollten wir eben auch den Output von diesem vordefinierten PowerShell-Script oder von diesem PowerShell-Workflow ausgegeben bekommen. Nur kurz einen Augenblick Geduld haben. Das dauert einen kleinen Moment, bis er sich im Hintergrund seinen Job holt. Man kann das Ganze auf der Seite vorher auch überprüfen, welcher Status da ist, aber wir warten jetzt noch kurz auf den Output. Dauert in der Regel so 20, 30 Sekunden, dann ist das Ergebnis da. Nur einen Augenblick. Lässt sich heute ein bisschen länger Zeit. Das ist nicht Real-Time in dem Sinne. Man kann das Ganze auch schedulen, gar keine Frage. Jetzt haben wir ein Ergebnis und das ist quasi das, was der PowerShell-Workflow dort tun sollte. Nichts Weltbewegendes, einfach, aber soll verdeutlichen, dass man hier mit relativ nativem PowerShell und mit PowerShell kann man nun mal in alle Welten funken, hier auch Automatisierung ausgeführt werden kann. So, jetzt habe ich eben über den Hybrid-Worker gesprochen und der Hybrid-Worker ist das Bein in Ihrer On-Premise-Welt. Wir kriegen dazu gleich auch noch ein Schaubild, aber um Ihnen das zu zeigen, wie sich das verhält. Also wir haben einen Server bei uns in der Demo-Umgebung und zwar ist das dieser hier, also der, sehen wir gerade nicht, das Hybrid Worker 01 heißt das System und wie gesagt, der steht in unserer Demo-Umgebung bei uns in der Firma. Und hier habe ich jetzt ein Verzeichnis unter C, Temp Source, also Quelldateien, zwei Textdateien drin. Und jetzt lasse ich aus Azure Automation heraus ein Runbook wirken, nämlich Copy On-Premise Files. In diesem Runbook steht einfach drin, dass er das jetzt von dem Source-Folder in den Target-Folder kopieren soll. Und das Ganze kann ich jetzt hier ausführen, beziehungsweise muss ich hier den Pfad eingeben. Und zwar ist das C:// temp source und er soll alle Dateien nehmen, die da drin liegen. Und in einem Destination Path haben wir ctemp/target. Um Ihnen zu zeigen, dass da auch vorher nichts ist. Also temp target. Der Folder ist leer. Und wenn wir das Ganze jetzt eben auf dem Hybrid Worker ausführen, dann gibt es ja eine sogenannte Hybrid Worker Group. Das heißt, Sie können on-premise sich auch mehrere Systeme hinstellen, die einer Gruppe zugehören. Und die Lasten werden dann unter dem System verteilt. Hier haben wir jetzt nur ein System drin. Lassen das hier loslaufen. Und wie eben auch, es dauert einen kleinen Moment, bis dieser Job eben übermittelt wird. Gehen wir lieber hierhin zurück. Hier kann man sich den Status angucken. Das heißt, im Moment ist dieser Job queued. Sollte aber gleich in einen Starting-Status wechseln und wird dann eben on-premise ausgeführt. Dieser Hybrid-Worker ist eben, wie gesagt, das Bein in Ihrer On-Premise-Welt. Das heißt, Sie können das, was Sie bisher mit Orchestrator oder auch mit Service Management Automation On-Premise gemacht haben, jetzt als Dienst aus der Cloud beziehen und das Ganze eben als Komponente von OMS.
Sie machen Ihre gesamte Verwaltung zentral in der Cloud. Diese Runbooks können dort sogenannte Assets hinterlegen. Assets sind entweder Connection Strings oder Credentials, die man hinterlegen kann, oder irgendwelche anderen Variablen oder Parameter, um diese Runbooks eben mit Eingangsdaten zu füttern und dann eben Automatisierung ablaufen zu lassen. So, jetzt sehen wir, er ist in den Starting-Status übergegangen und soll eben auch gleich den Output bekommen. Beziehungsweise können wir uns auch einfach hier das Target-Verzeichnis angucken und da sollten jetzt gleich, wenn der Kopiervorgang ausgeführt wurde, die beiden Textdateien aus dem Source-Folder hineinkopiert werden. Das war der Inhalt dieses Runbooks. So, da sind Sie. Ja, also so viel zu Azure Automation und wir haben eben auch noch, gehen wir wieder zurück in die Präsentation. Ja, buffert noch, ne? Ja.
Genau. Ja, jetzt sind wir zurück in der Präsi.
Ja, sehr gut. Und das ist eben so ein bisschen das Schaubild, wie es mit diesem Hybrid Runbook Worker funktioniert. Das heißt, auf der Azure-Seite, wie gerade gesagt, ich kann mit Automation auf Azure-Ressourcen zugreifen, egal ob das jetzt VMs sind, Network, Databases etc. Oder ich kann eben diese Runbooks, wie eben gezeigt, auch auf einer On-Premise-Maschine ausführen. Und das bedeutet auch nicht nur, dass ich Automatisierung auf diesem lokalen System Hybrid Runbook Worker machen kann, sondern ich kann dem natürlich auch Zielsysteme mitgeben, sei es ein Active Directory, sei es ein Exchange-System, in dem man Automatisierung ablaufen lassen möchte. Also da sind keine Grenzen dessen, was man dort automatisieren kann.
So. Und dann kommen wir auch schon zum nächsten. Soll ich machen, machst du?
Mach du. Fang du mal an, ich mach die Demo.
Okay, sehr schön. Dann gibt es natürlich noch ein weiteres Modul von der Operation Management Suite. Das ist im Prinzip Business Continuity Themen, also da vielleicht im Prinzip Azure Site Recovery als Produkt rein und Azure Backup. Das eine ist quasi, wie der Name schon sagt, eine Backup-Lösung und das andere geht halt mehr, was ist im Desasterfall. Und die Herausforderung, die sie generell haben, wenn man es jetzt mal vom uns das anschauen. Die meisten von Ihnen werden mit Tapes arbeiten. Das ist immer relativ aufwendig und teuer. Es kann nur schwer skalieren. Wenn mal die Daten wieder brauchen, ist das ein langsamer Wiederherstellungsprozess. Die Service-Level sind entsprechend schwierig einzuhalten. Und was auch noch ein ganz wichtiger Punkt ist, ganz oft wird das tatsächlich gar nicht gemacht. Also wenn ich mit Kunden rede, die viele Branch-Offices haben, also viele Niederlassungen, wo natürlich auch IT steht, da ist im Regelfall keiner da, der Ahnung hat von IT. Wenn man dem sagt, schiebt doch mal bitte ein neues Tape rein, dann wird da auch gerne mal das Reinigungstape reingeschoben, weil das ja so ein schönes farbiges Band hat. Also das habe ich tatsächlich auch schon mehrfach gehört, weil das sind halt Herausforderungen, die sie halt haben. Und natürlich ganz wichtig, keine ausreichenden Tests von Notfallplänen. Also die Frage ist, haben Sie überhaupt einen Notfallplan? Wie ist die Prozesskette, wenn wirklich ein Desasterfall eintritt? Ist das bei Ihnen definiert? Das ist schon mal nicht bei allen Kunden der Fall. Das ist natürlich auch ein bisschen der Größe des Unternehmens geschuldet. Und dann, wenn Sie einen Notfallplan haben, haben Sie den überhaupt mal getestet? Das ist natürlich auch eine wichtige Frage. Und dann kann man natürlich sagen, naja, Gott, der Kölner würde sagen, es hätte noch immer Jorte Jange, also es ist noch immer gut gegangen. Aber gucken wir mal ein bisschen in die Vergangenheit. Da gab es drüben über dem Teich, gab es den Superstorm Sandy. Da gibt es eigentlich noch ein paar mehr Informationen, so die können wir Ihnen leider nicht scheren, aber da sind auch einige Rechenzentren von Rechenzentrenbetreibern auf gut Deutsch abgesoffen. Bei vielen war das auch okay, die waren entsprechend geschützt, aber dummerweise die Notstromaggregate nicht. Also ähnlich wie das in Japan war mit dem Atomkraftwerk bei der Flutwelle. Aber da könnten wir jetzt sagen, gut, das ist über den Teich, aber ich habe auch einfach mal hier zwei Bilder. Große Naturkatastrophen gibt es auch bei uns. Das linke Bild, das ist Passau. Ich glaube, das war 2013, wo quasi hier in Bayern ziemlich viele Städte besoffen sind. Und das rechte Bild zeigt Hamburg-Altona 2007 nach einer Sturmflut. Das sind jetzt zwei Beispiele, die quasi eins im Süden, eins im Norden von Deutschland, sprich sowas kann ihnen überall passieren. Fast jede größere Stadt liegt an einem großen Fluss. Aber es gibt natürlich auch andere Desasterfälle. Ich war letzte Woche bei einem Großkunden, die Industrieanlagen herstellen. Die haben immerhin drei Rechenzentren quasi, die sind alle bei sich, aber auf dem Gelände, und die ganzen Branch Offices replizieren die Daten alle oder bringen die Daten abends alle in die Rechenzentren rein. Und da habe ich dann auch die provokante Frage gestellt: Was ist denn, wenn jetzt ihr Standort in die Luft fliegt und die Rechenzentren gibt es nicht mehr, die dreien? Und dann wurde er halt blass. Weil dann ist das Unternehmen quasi Konkurs, weil alle Daten sind weg. Das kann man nie wieder so schnell hochbringen, dass die Branch Offices auch wenigstens wieder produktiv arbeiten können. Also, was tun? Wichtig ist, Sie müssen die Verfügbarkeit herstellen. Das kann man einerseits über Azure Site Recovery machen, das ist halt die Notfallwiederherstellung, die Migration machen Sie darüber. Da haben wir den letzten Termin von der OMS-Webinar-Serie, hatten wir relativ ausführlich mit der Pantenius darüber gesprochen, über die beiden Punkte. Und es gibt natürlich auch Azure Backup. Ich gehe gleich nochmal ganz kurz drauf ein. Die Verfügbarkeit von der Notfallwiederherstellung ist halt schön, dass Sie halt hier eine automatische Replikation und Notfallwiederherstellung anhand von Richtlinien definieren können. Auch da hat natürlich Azure Automation einen großen Punkt. Unterstützt natürlich nicht nur Hyper-V, sondern auch VMware und physische Server, das ist auch ganz wichtig. Und Sie müssen auch die Daten nicht nach Azure replizieren. Sie können auch Azure nur quasi als Steuerungsmechanismus nutzen, was halt guckt, sind die Dienste am Leben und kümmert sich darum, dass entsprechend die Dienste in der richtigen Reihenfolge hoch und runter gefahren werden. Das ist ja auch ganz wichtig, wenn Sie die Daten vom Rechenzentrum A und Rechenzentrum, oder wenn Sie Rechenzentrum A kontrolliert runter und Rechenzentrum B kontrolliert hochfahren wollen. Und ganz wichtig, und das finde ich sehr charmant, ist Erstellung und Testung Wiederherstellungspläne. Was Sie machen können ist, Sie können jederzeit quasi eine große Sandbox in Azure machen, wo Sie Ihre echte aktuelle Live-Umgebung quasi in Azure replizieren und haben so eine, also A, können Sie gucken, funktioniert das, und B, haben Sie so eine große Sandbox, um Sachen zu testen. Und angenommen, Sie machen ein großes Rollout bei sich intern an Software, normalerweise testen Sie das im Kleinen, hier können Sie es tatsächlich im Großen testen und schauen, ob halt alles auch funktioniert. Natürlich wird hier kontinuierlich die Integrität überwacht, und was natürlich auch wichtig ist, die Abrechnung passiert hier pro geschützter Instanz, und natürlich kommt noch der Blob-Speicherkosten hinzu, aber das ist tatsächlich auch für Sie sehr einfach und transparent, was würde der Spaß kosten, wenn Sie es einzeln kaufen. So, genau, und hier sieht man nochmal kurz ein Schaubild, da können Sie sich gedanklich in der Mitte eine gestrichelte Linie vorstellen. Links wäre das, wenn Sie kein eigenes Backup-Rechenzentrum haben, was bei sehr vielen mittelständischen Kunden der Fall ist, da haben Sie halt ein Rechenzentrum, ein zweites zu betreiben ist halt extrem teuer und aufwendig. Da könnten Sie quasi Azure Site Recovery als zweites Rechenzentrum nutzen, und wenn der Desasterfall eintritt, ist innerhalb von 10, 15 Minuten, können Sie wieder produktiv arbeiten. Natürlich potenziell ein bisschen langsamer, weil es über die Warnleitung geht und nicht über die interne Leitung, aber es ist besser, wie halt gar nicht arbeiten zu können. Und rechts sehen Sie das Bild, wenn Sie ein zweites Rechenzentrum haben, das ist idealerweise mindestens 300 Kilometer entfernt von Ihrem ersten Rechenzentrum. Dort werden die Daten natürlich über den klassischen Weg repliziert, wie es jetzt bei Ihnen auch ist, und Azure würde hier das Handshake übernehmen. Hier werden natürlich werden generell alles, was da nach Azure übertragen wird, egal ob es jetzt nur Handshake-Daten sind oder echte Daten, es wird natürlich entsprechend verschlüsselt. Das ist natürlich auch ganz wichtig. So, und dann beim Backup ist natürlich wichtig, dass Sie halt hier Ihre kritischen Anwendungen schützen. Die Aufbewahrungszeit bei Azure garantieren wir Ihnen von bis zu 99 Jahren. Die Daten, wie eben schon gesagt, sind verschlüsselt. Sie haben hier eine hohe Dienstverfügbarkeit, und auch hier ist der Preis pro Instanz, und wie eben schon gesagt, der Blobspeicher, den müssen Sie natürlich noch bezahlen, aber das sind Centbeträge. Ist auf jeden Fall für Sie aber sehr, sehr einfach zu kalkulieren und zu planen, was der Spaß kostet. So, und dann gibt es auch hier eine kleine Demo, und da übergebe ich jetzt wieder an den Sven.
Jawohl, ich starte kurz. Fangen an mit einer kleinen Demo zu Azure Site Recovery. Folgendes Szenario: Es gibt unterschiedliche Methoden, Azure Site Recovery in Betrieb zu nehmen. Entweder über einen Virtual Machine Manager. Wenn ich jetzt nur ein Rechenzentrum betreibe, ist das nicht die bevorzugte Wahl, sondern eben die zweite Methode, die man an der Stelle wählen kann. Wenn ich zwei Rechenzentren habe, bin ich in den Szenarien noch ein bisschen offener. Und die zweite Methode, die ich mit einem Rechenzentrum nutzen kann, ist eben eine einzelne Hyper-V-Site in Betrieb zu nehmen. Da kann ich mehrere Hyper-V-Server zuweisen. Und genau das haben wir jetzt hier gemacht. Das heißt, das hier ist jetzt ein Hyper-V-Cluster-Knoten, aber das spielt erstmal keine Rolle. Es könnte auch ein Standalone-System sein. Und hier haben wir ein System laufen. Das ist ein unbespieltes System, einfach nur damit die Replikation relativ schnell ablief. Das heißt, da läuft im Moment kein Betriebssystem. Aber die VM ist running. Waslab ASR Demo 01. Und für dieses System habe ich den Schutz aktiviert. Und den Schutz, gehen wir gerade mal hier rüber, sehen wir hier. Das heißt, ich habe hier einmal ein sogenanntes Azure Site Recovery Vault. Und in diesem Vault sehe ich unter Servers meine verbundenen Systeme. Und ich habe jetzt hier keinen Configuration Server, kein VMM, sondern eben nur eine Hyper-V-Site. Und da ist dieser hv01.lab.forasoft.de Member. Und innerhalb dieses Members kann ich eben jetzt für Items die Protection anschalten. Und das habe ich genau für diesen einen Server gemacht. Das heißt, in dieser Protection Group hv01 befindet sich jetzt die Waslab ASR Demo 01. Und der hat den Status Protected. Das heißt, er hat jetzt hier eine Replikation zu Azure gemacht von dieser Local Hyper-V-Site. Das heißt, es befindet sich immer eine Offline-Copy der VHDX hier und eine Konfiguration für die VM. Es läuft aber jetzt hier nicht irgendwie schon aktiv eine Virtual Machine ausgeschaltet im Hintergrund, sondern die wird erst im Failover-Fall erstellt. Und wie Sie jetzt sehen, habe ich hier unten die Möglichkeit, ein wirkliches Failover zu machen. Dort gibt es auch nochmal die Unterscheidung zwischen planned und unplanned. Also wenn mein Rechenzentrum schon weg ist, dann wird der Failover-Prozess anders ausgeführt, als wenn ich es jetzt geplant mache und die Source-Maschine noch läuft. Und ich kann eben, wie Martin schon erwähnt hat, eben auch ein Test-Failover gestalten. Das heißt, ich muss jetzt natürlich da auswählen, welchem virtuellen Netzwerk soll diese Maschine dann zugehörig sein. Da die Maschine auch in der Hyper-V-Site keine Netzwerkverbindung hat, wähle ich jetzt hier einfach None aus und wir haben auch kein Azure Virtual Network vorbereitet. Und jetzt wird dieses Test-Failover gestartet. Und es dauert einen kleinen Moment, dann kann man sich auch die Job-Details angucken, was er denn da so im Einzelnen macht. Also er fängt jetzt an, im Prinzip das Ganze zu initiieren, greift auf den letzten Replikationsstatus zurück. Also bei Replikation kann ich zum Beispiel auch einstellen, wie häufig er replizieren soll und welche Speicherpunkte in welchen stündlichen Abständen er setzen soll. Also von einer bis 24 Stunden kann man da die Retention Time im Prinzip so ein bisschen hochdrehen. Geben wir uns noch einen kleinen Augenblick. So, da ist mein I für View Job. Und wenn ich mir den Job angucke, dann sind das die Steps, die jetzt in diesem Test-Failover stattfinden. Und es ist eben nicht nur ein Test-Failover, um eben den Failover-Fall auszuprobieren, sondern mit diesem Test-Failover schaffe ich mir auch ein Abbild meiner existierenden Maschine in einer Sandbox. Wie man jetzt gesehen hat, ich habe der keine Netzwerkkonfiguration zugewiesen. Das heißt natürlich bei Domain Service Relying Systems ist es ein bisschen schwieriger, da muss man die Domain Services gleich mitnehmen. Aber wenn ich jetzt ja Standalone-Applikationen ausprobieren und patchen und upgraden möchte, dann fahre ich hier jetzt eine Test-Virtual-Machine hoch, die eben aus diesem Test-Failover-Szenario kommt, kann dort mein Software-Update probieren, kann ausprobieren, ob die Applikation danach noch einwandfrei funktioniert und danach wird diese Maschine wieder weggeräumt. Und das Spannende an diesem Test-Failover finde ich eben, er baut jetzt im Hintergrund eine Test-Virtual-Machine, die auch was das Sizing angeht, absolut versucht wird, die Azure T-Shirt-Sizes, wie wir sie nennen, auf die tatsächliche Größe der On-Premise-Maschine anzupassen. Das heißt, ich habe jetzt hier das kleinste genommen, was so irgendwie geht. Lokal hat diese Maschine, glaube ich, 1 GB RAM und 4 GB Festplatte und nur ein Core, glaube ich. Und das Ganze wird jetzt eben gematcht hier in einer A1-Maschine. Das kann man auch noch konfigurieren, können wir uns gleich auch noch mal kurz angucken. Und spannend ist eben, sobald diese virtuelle Maschine diesen Step Start the Virtual Machine erreicht hat, dann geht dieses Test-Failover in einen Pause-Modus oder auf einen Wartet-auf-Eingabe-Modus, sodass man mit dieser Testmaschine, die dann erstellt wurde und hier auch im Hintergrund dann schon läuft, also gestartet wurde, kann man dann seine Tests ausführen und man muss hier unten dann, so lange werden wir jetzt nicht warten, aber man muss hier unten dann bestätigen, dass der Failover geklappt hat. Und danach erst kommt der Rest dieses Prozesses, nämlich Complete Testing und Clean Up the Test Virtual Machine. Also er räumt die dann auch wieder komplett weg, sodass mir nach dem Test Failover nicht irgendwelche unnötigen Kosten durch laufende virtuelle Maschinen entstehen. Oh, wir sind doch ein bisschen flotter unterwegs. Start the Virtual Machine, dann können wir das noch kurz abwarten. Das ist halt, was Test-Failover angeht, ein sehr schönes Szenario. Das war jetzt ein Test-Failover für eine VM. Wie Martin schon erwähnt hat, man kann richtige Pläne erstellen, in denen ich Abhängigkeiten von Systemen abbilden kann. Das heißt, ich kann dort zum Beispiel in so einem Testplan 5 Zielsysteme aufnehmen und kann sagen, Zielsystem 2 und 3 dürfen erst nach 1 starten und Zielsystem 4 und 5 erst nach 2 und 3. Und dann würde er eben in einer Sandbox diese 5 Systeme online bringen, in Azure als Test-Failover-Fall und hat aber diese Abhängigkeiten abgebildet. Das kommt eben gerade dann zum Tragen, wenn man zum Beispiel eine Active Directory-Infrastruktur braucht, wenn man noch was an SQL-Server-Databases unten drunter hat und dann irgendwelche Applikationsserver, die darauf zurückgreifen möchten. Gut, der Start sollte eigentlich jetzt auch gleich abgeschlossen sein und dann geht er, wie gesagt, in diesen Halt-Modus. Aber da müssen wir jetzt auch, glaube ich, nicht drauf warten. Ich möchte hier noch was anderes Cooles zeigen, und zwar eben Azure Backup. Das war jetzt ASR. Azure Backup machen wir auf einem anderen System, und zwar machen wir das hier. Hier sind wir jetzt auch im Azure-Portal eingeloggt, und ich möchte Ihnen einfach mal zeigen, wie schnell man mit Azure Backup ein Backup für ein einzelnes System einrichten kann. Das ist jetzt kein Enterprise-Feature, was ich jetzt zentral verwalten kann und, sondern hier geht es wirklich, hier ist ein kritisches System, ich will das schnell im Backup haben und das ermöglicht Azure Backup wirklich sehr, sehr einfach. Das heißt, man geht in seinen, jetzt zeige ich es nochmal, Recovery Services, dort gehe ich in ein sogenanntes Backup Vault, das muss natürlich vorher erstellt sein. Und dann habe ich hier schon unter dem Punkt, also so ein Quick Start hier oben, Protect On-Premise Workloads. Das heißt, man muss sich einmal die Credentials von diesem Backup Vault runterladen. Das ist eine Credential-Datei. Und dann braucht man den Agent for Windows Server or System Center DPM or Windows Client. Also das ist ein Microsoft Azure Backup Agent. So ähnlich nennt sich das. Das Ganze habe ich als Download schon mal gemacht, damit wir jetzt da nicht mit dem Download noch ewig lange rumbrauchen. Das heißt, ich installiere jetzt diesen Azure Backup Agent. Installiert jetzt im Hintergrund, geht in der Regel relativ flott. Is installed and registered. Okay, blödes Szenario, weil er hatte die Registrierung noch irgendwo in der Registry gespeichert. Ich hatte vorher deinstalliert. Aber es wäre jetzt innerhalb der Registrierung nur noch dieses Credential-File hinzuziehen. In diesem Credential-File steht tatsächlich drin, mit welchem Azure Backup Vault er sich verbinden soll und wo er hinsichern soll. Und leider war auf dem System eben schon mal alles eingerichtet, deswegen hat er sich das jetzt wiedergeholt. Aber man sieht sehr schön, man könnte jetzt hier auf Schedule Backup gehen. Dann fragt er, will ich ein existierendes Backup ändern oder will ich ein neues bauen? Wir machen jetzt mal Make Changes, es ist halt ein existierendes Backup. Ich habe gesagt, er soll auf C den Folder Azure Backup Folder sichern. Könnte jetzt hier noch weitere Items hinzufügen, also nehme jetzt hier irgendwelche Ordner, die auf C liegen, und würde die eben damit ins Backup bringen. Lassen wir jetzt erstmal so. Dann stelle ich ein, wie oft soll das Backup fahren. Das heißt, hier kann man bis zu 3 Zeiten täglich einstellen, das ist so das Maximum. Wöchentlich kann ich es natürlich entsprechend anders runterdrillen und hier habe ich jetzt 9 Uhr, 5 Uhr, 1 Uhr, also im 8-Stunden-Rhythmus definiert. Und ich muss die Retention für dieses Backup einstellen. Das heißt, wie Martin ja schon gesagt hat, ich kann das hier bis zu 99 Jahre hochdrehen, dass ich 99 Jahre alte Backups habe, inwiefern die notwendig und wer weiß, was in 99 Jahren ist. Aber möglich ist es, wird im Moment von Microsoft garantiert. Standardmäßig sind das hier die Zahlen. Das heißt, nach 180 Tagen wird die erste Retention gefahren und im weiteren Verlauf deutlich längere Retention Times. Das heißt, ich habe auch immer wieder solche Langzeitkopien meines Backups. Und das war's im Prinzip schon. Das stelle ich ein. Dann wird dieser Backup Schedule initiiert und wenn man dann auf Backup Now klickt, wird ein Backup ausgeführt. In diesem Folder, wir können uns das vielleicht auch nochmal ganz kurz angucken, ist jetzt noch nicht allzu viel drin, sondern wir haben dort C Azure Backup Folder, da sind 2 Testfolder drin und da haben wir eine Word-Datei und eine TXT-Datei und hier ist, glaube ich, nur 2 TXT-Dateien, also nicht viel Daten, deswegen geht es von dem Backup her auch sehr schnell. Ich führe hier ein Backup aus und jetzt fängt er an, diese Daten zu transferieren. Und genauso mit diesem Backup Agent könnte man eben auch Daten wiederherstellen. Kann ich auf Recover Data gehen, kann ich den gesamten Folder wiederherstellen oder sogar Single Item Recovery machen, alles möglich an der Stelle. Gut. Auf den fertigen Backup müssen wir, glaube ich, jetzt nicht mehr warten, aber soll einfach verdeutlichen, ich installiere mir den Agent, ich verbinde den zu meinem Azure Backup Vault, muss ihn dort einmal registrieren und kann sofort anfangen, Backup in the Cloud durchzuführen. Und das ist natürlich extrem schnell. Gut. Dann beende ich wieder und gehe Ihnen wieder zurück in die Präsentation.
So, und dann kann ich quasi wieder übernehmen. Jetzt mal kurz zusammenfasst. Also Operation Insight, Operations Management Suite umfasst Operation Insights, die Logfile-Analyse, Automation, SSH Recovery und Azure Backup in einer Suite zusammen. Wo ich tatsächlich oft gefragt wird, so, für was brauche ich eigentlich Azure Automation? Tatsächlich ist das auch ganz clever. Also ich kann natürlich mir eine E-Mail-Notification schicken lassen, wenn ein bestimmter Event über Logfile identifizierbar ist. Ich kann aber auch darüber auch Runbooks starten lassen und dann wird das halt wirklich sehr, sehr charmant. Dann können Sie tatsächlich da quasi sehr viel echte Automation haben. Hier kann man das Ganze kaufen. Aktuell, die ganze Suite zusammen, ist eine Add-on-Lizenz zu System Center Server. Genau deswegen haben wir die Frage gestellt am Anfang, wer von Ihnen alle schon System Center einsetzt. Macht tatsächlich auch in vielen Dingen Sinn, weil es gibt bestimmte Abfragen, die, wenn Sie die für On-Premise-Geschichten, die wir über System Center einsammeln, die Sie ansonsten nicht drankommen. Deswegen ist das eigentlich auch gar nicht so doof. Ist deswegen als ganze Suite auch derzeit leider nur über Rahmenverträge verfügbar. Da gibt es ja verschiedene Modelle, also jetzt nicht als Einzelnes. Aber ganz, ganz wichtig ist fortlaufende Integration von neuen Services. Und das passiert tatsächlich sukzessive. Haben wir jetzt, also am Anfang konnte man nur E-Mail-Notifications, man konnte auch keine verschiedenen Benutzergruppen quasi anlegen. Also es gibt ja bestimmt Leute, also es macht ja vielleicht Sinn im Unternehmen, dass Leute vielleicht nicht nur das Dashboard sich bestimmt nur angucken können und andere können vielleicht Änderungen vornehmen am Dashboard. Und solche Sachen kann man mittlerweile machen. Also es passiert ständig was, das ist der Vorteil von der Cloud-Lösung. Aber es gab hier noch eine Frage von einem Zuseher, die ich gerne für alle beantworten würde. Und zwar war die Frage, wird es OMS auch innerhalb von Private Clouds geben oder ist es ein reines Public Cloud Produkt? Das Ding ist, Sie können natürlich eine Private Cloud ja damit auch administrieren oder verwalten, weil Sie haben ja quasi die Anbindung in Ihre Rechenzentrumwelt. Das allerdings, sag ich mal, die Logfile-Analyse installierbar on-premise zu machen, ist nicht geplant. Und warum? Wenn Sie das wirklich in der großen Ausbaustufe machen, also nehmen wir mal die Testumgebung, die Microsoft benutzt, da haben wir auch Linux-Server drin, da haben wir sogar in AWS-Server drin liegen, da fallen jeden Tag 14 Gigabyte an Daten an und die können Sie alle rückwärts durchsuchen. Und wenn Sie so eine Live-Suche, wie ich das vorhin mit dem Botnetz gemacht habe, das war auf Default-mäßig auf einen Tag eingestellt, aber Sie können auch 7 Tage, 10 Tage, was auch immer einstellen und das geht, wie Sie gesehen haben, ja sehr schnell. Dahinter steht eine gigantische Infrastruktur. Das ist wirklich die Power von unseren Rechenzentren. Und das können Sie nicht lokal abbilden. Das macht keinen Sinn, wenn Sie jetzt eine riesige Infrastruktur aufbauen, um so eine Infrastruktur zu verwalten. Deswegen ist es derzeit nicht geplant. Was aber der Fall ist, wenn Sie jetzt wieder sagen, so, ja, ich will die Daten aber jetzt nicht irgendwie außerhalb von Deutschland. Generell gibt es dazu viele andere Webinare zu dem Thema. Das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Tatsächlich gibt es nur ganz, ganz wenige Sonderlocken, wo das tatsächlich wirklich eine rechtliche Anforderung ist. Wie auch immer. In Kürze gehen wir live mit unseren beiden deutschen Rechenzentren, die powered sind bei der T-Systems. Dadurch haben sie ja quasi Azure als Möglichkeit nach deutschem Recht. Da haben wir dann 2 Rechenzentren. Da wird OMS noch nicht als Anfang drin sein, weil wir sind noch gerade dabei, in der Testphase sind dabei, alles einzurichten und fangen natürlich mit den elementaren Services an, wie ganz platt Infrastructure as a Service, damit wir auch, und sukzessive kommen die anderen Services rein, wie Office 365, wie Dynamics CRM etc. pp. Ganz wichtig ist nur, wenn Sie dann dort reingehen, dann sind Sie in Anführungsstrichen auch in diesen beiden Rechenzentren gefangen. Sie machen dafür einen eigenen Vertrag. Sie haben dann die Daten quasi in Frankfurt und in Magdeburg liegen in der Zukunft. Wenn Sie aber sagen, ja, ich bin eh weltweit aufgestellt und ich habe natürlich auch meine Rechenzentren in Amerika liegen, in Indien, weiß der Teufel, dann macht das klassische Azure generell sowieso viel mehr Sinn für Sie, weil wir natürlich die Rechenzentren ja auch weltweit verteilt haben. Aber so viel dazu. Ich hoffe, ich hab die Frage entsprechend beantwortet an den Kollegen. Wenn nicht, melden Sie sich einfach nochmal. Am Schluss kommen ja auch nochmal unsere Kontaktdaten. Sie können mir auch gerne E-Mail schreiben. Und es gibt auch diverse Events, wo ich in Kürze auch persönlich bin. Da können Sie natürlich auch gerne hinkommen und mich jederzeit ansprechen. So, aber was kostet der ganze Spaß? Ich habe jetzt hier ganz bewusst englischsprachige Slides habe ich rauskopiert, weil das immer ein bisschen kritisch gesehen wird, wenn man einfach gerade solche Geschichten wie, wenn es um rechtliche Geschichten geht oder um Kostenthemen, wenn man da das Ganze rumfummelt. Da können Sie im Prinzip sehen, dass sich das extrem rechnet, wenn Sie die Suite kaufen. Und im Regelfall ist es so, dass man mit einem oder zwei der großen Dienste startet. Also entweder kommen die Kunden rein über die Logfile-Analyse, weil das total spannend ist, aber es kommen auch sehr viele rein über Business Continuity Themen, wie zum Beispiel die Panthenius, die wir bei dem letzten Termin hatten. Und wir arbeiten letztlich gerade auch an der neuen Success Story. Das ist ein Kunde von der VHS. Da wird es dann auch ein Video Case Study zu geben. Aber das ist leider alles noch nicht, ist zwar schon unterschrieben, aber ist noch nicht da. Deswegen können wir noch nicht drüber reden. Hätten wir sehr gerne an dem Termin gemacht. Also da passiert noch eine ganze Menge. Automation läuft eigentlich auch mal mit rein. Das heißt, wenn Sie ein Interesse an diesem großen Thema haben, liebäugeln auch mit dem anderen großen Thema, rechnet sich das eigentlich schon sehr schnell. Und hier sehen Sie auch im Prinzip die Preise. Ich gehe auch mal gerade auf das nächste Slide, weil das nochmal ein bisschen klarer zeigt auf der rechten Seite, wie das Standalone berechnet wird. Weil natürlich können Sie das ja auch Standalone beziehen. Die Preise können sich natürlich auch noch ändern. Ich bin seit 3 Jahren im Azure-Umfeld tätig, habe noch nie erlebt, dass Preise wirklich teurer geworden sind. Wir sind immer günstiger geworden. Aktuell haben wir, wie gesagt, halt noch eine Promo. Die läuft noch bis Ende unseres Geschäftsjahres, also bis 30.06., wenn Sie die Suite beziehen. Und das sieht man dann auch hier nochmal. Hier haben Sie auch nochmal eine schöne Übersicht, welche Features drin sind. Und da sehen Sie, wenn Sie das alles separat kaufen würden, würden Sie wesentlich mehr bezahlen, als wenn Sie halt die Suite nehmen. Und der Balken in der Mitte ist quasi dann der Preis prognostiziert nach dem 30.06. Der gilt aber quasi nicht, weil eigentlich momentan der rechte Preis gilt. Das ist, wie gesagt, wenn Sie allerdings einen Rahmenvertrag haben. Wenn Sie keinen Rahmenvertrag haben für System Center, können Sie sich entweder überlegen, naja, ich habe eh gar keine Suite im Einsatz, das haben ja auch einige von Ihnen gesagt. Macht es vielleicht Sinn für Sie, System Center einzuführen, weil ich meine, das kann ja noch wesentlich mehr das Produkt als das, was wir hier angeschnitten haben, wo die Produkte miteinander kommunizieren. Können sich da einfach mal anschauen. So, was sind die nächsten Schritte für Sie? Am besten testen Sie mal die Operational Management Suite. Das können Sie kostenlos machen unter dem Link dort. Im Prinzip können Sie einfach auf mms.microsoft.com auch gehen, da werden Sie dann entsprechend auch weitergeführt. Die Übersicht zur Operational Management Suite, die führt Sie da auch weiter. Wenn Sie mal die Logfile-Analyse ausprobieren wollen, ich glaube, der Demo-Account bietet Ihnen 500 MB Logfile-Analyseplatz. Das heißt, wenn Sie 500 MB hochgeladen haben, können Sie auch noch weiter die Daten hochladen, nur alles, sag ich mal, der älteste, also angenommen, Sie laden 1000 MB hoch, dann werden die ersten 500 MB quasi gelöscht und nur noch die aktuellen 500 MB sind da und werden betrachtet. Gab auch eine Frage im Chat, ob man das auch auf dem Client installieren kann. Ja, wenn Sie es auf dem Client installieren, das geht auch. Und da haben Sie, je nachdem, was Sie mit dem Agent da auswählen, haben Sie vielleicht nicht so viel, dann können Sie das schon mal testen. Vielleicht auch da noch ein interessanter Hinweis, Sie können Azure Backup auch auf dem Client installieren. Also angenommen, Sie haben jetzt zu Hause eine schöne dicke Leitung, weiß ich, Kabel, DSL zu Hause, dann könnten Sie tatsächlich auch so Ihren Client-Rechner so backuppen. Ist vielleicht auch ganz, ganz charmant, mache ich zum Beispiel. Preise der Operation Management Suite finden Sie da auch unter dem Link. Aber was vielleicht noch ganz interessant ist, es gibt zwei Events, die in Kürze stattfinden. Das ist am 26.02. die Azure Tour, die findet in Frankfurt statt. Da gibt es auch noch ein paar offene Plätze, da können Sie sich anmelden, kostet Sie nichts. Das ist ein Freitag, da werde ich auch sein, können Sie mich gerne ansprechen. Und natürlich die CeBIT in Hannover, die steht ja auch quasi schon vor der Tür in 4 Wochen. Da werde ich auch die ganze Woche über da sein und stehe Ihnen für Fragen und Antworten zur Verfügung. Können Sie mich gerne ansprechen. Können mich auch gerne per Mail kontaktieren. Und natürlich auch ganz wichtig, den Sven Meinker von der WAS können Sie natürlich auch gerne kontaktieren. Ist in dem Bereich einer unserer besten Partner, die wir tatsächlich haben. Abgesehen davon, dass ich sehr gerne mit Ihnen zusammenarbeite, sind Sie wirklich gut. Wer die was ist, finden Sie am einfachsten auf dem Link, den ich unten nochmal drin habe, gotoazure.eu. Aber da sieht man auch schon, wie das Unternehmen aufgestellt ist. Sie sind auch quasi Leben und Atmen Cloud, genauso wie ich das auch tue, egal ob das eine Private Cloud ist oder eine Public Cloud. Da nehmen die sich nichts. So, dann sind jetzt hier noch ein paar Fragen im Chat. Gucke ich gerade mal schnell drauf. Kann die Operation Management über CSP bezogen werden? Das kannst du wahrscheinlich besser sagen, Sven, weil ihr seid ja auch CSP-Partner, ne?
Ich habe die Frage eben schon an dich gedrückt. Ich weiß es
Ach
tatsächlich
so,
aktuell
ja,
nicht.
sehr schön.
Müsste man prüfen. Wir sind
Die nehmen
CSP,
wir mit.
ja. Das heißt, ansonsten können Cloud Services natürlich gerne auch direkt über die VRS als Single Point of Contact bezogen werden. Aber wie das jetzt genau in Bezug auf OMS aussieht, weiß ich nicht. Wir
Dann
prüfen,
nimm du doch mal die
beantworten Sie
Frage
gerne
mit,
im
weil ihr seid
Nachgang.
eh CSP-Partner,
Ja.
dann nimmst du die am besten mit. So,
Mache
und
ich.
dann möchte mich einer noch in Frankfurt ansprechen. Das können Sie sehr gerne tun, da freue ich mich drauf. Ja, das Bild, was Sie ganz am Anfang gesehen haben von mir, das ist auch aktuell. Ah, genau, ich kriege hier gerade die. Es gibt noch einen anderen Mitarbeiter von der, was der drin ist. Der Geschäftsführer tatsächlich, der hat sofort gesagt, ja, geht. Also die
Wunderbar.
Operational Management Suite kann über CSP bezogen werden. Also, ja, wie gesagt, wenn Sie Interesse haben, sprechen Sie einfach direkt die was an oder kann auch Sie gerne ansprechen, wenn Sie da großes Interesse haben. Ja, aber was ich eigentlich sagen wollte, das Bild, was Sie am Anfang von mir gesehen haben, so sehe ich tatsächlich auch. Es ist nicht 10 Jahre alt. Sie werden mich also ganz einfach in Frankfurt und in Hannover auf der CeBIT finden. So, dann haben Sie noch. Gibt es noch Fragen?
Darf
Nee.
ich Ihnen noch gleich darauf hinweisen, wir haben noch ein paar Schaltflächen auf der rechten Seite, also wenn Sie OMS kostenlos testen wollen, einfach rechts auf den Lila-Kasten klicken, unseren Webinarkatalog darf ich Ihnen nochmal anbieten mit der grünen Schaltfläche und auch unsere Mittelstandskonferenz mit der gelben. Ansonsten, wenn es keine Fragen mehr gibt, dann würde ich mich an dieser Stelle erstmal ganz herzlich bei unseren beiden Sprechern bedanken. Ja, der Martin hat es ein paar Mal angesprochen, sehr viel Stoff heute, aber noch unter einer Stunde fertig geworden. Ich mache so ein paar mehr Webinare und das schaffen die Leute manchmal nicht, dass sie dann wirklich ihren Stoff auch durchkriegen. Insofern vielen Dank an Sven Meinker und Martin Steiner für den Vortrag heute. Auch vielen Dank Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dieses Webinar anzuschauen. Wenn wir das jetzt gleich stoppen, dann würde ich Sie bitten, uns den kurzen Survey noch auszufüllen, der dann gleich in Ihrem Browser erscheint. Das sind 4 kurze Fragen, aber die helfen uns immens, in der Zukunft diese Webinare besser auf Ihre Bedürfnisse anzupassen. Insofern keine weiteren Fragen, alle wunschlos glücklich. Dann bekommen Sie in den nächsten Tagen noch ein Follow-up-E-Mail. Da können Sie sich die Aufzeichnung von diesem Webinar auch nochmal anschauen und auch die Slides. Und dann ja, bedanke ich mich für Ihre Teilnahme. Freue mich über den Survey-Feedback und wünsche Ihnen noch einen erfolgreichen Tag.